ARD.
Nach dem Terroranschlag vom 7. Oktober 2023 gibt es nun erstmalig eine Chance auf einen dauerhaften Frieden in Gaza. Und ich habe dem Präsident gedankt für seine Rolle, die er und die Türkei in diesem Prozess gespielt haben. Herzlichen Dank, dass Sie das ermöglicht haben.
Kanzler Merz ist heute zu seinem Antrittsbesuch in Ankara. Dort spricht er mit dem türkischen Präsidenten Erdogan auch über den Krieg in der Ukraine und den Nahen Osten. Ganz ohne Konflikte ist die erste Begegnung heute aber nicht abgelaufen. Dazu gleich mehr.
Außenminister Wadefuhl ist unterwegs in Sachen Nahost und hat auf seiner Reise auch Syrien besucht.
Russland hat in den Morgenstunden massive Angriffe auf zahlreiche Regionen in der Ukraine geflogen. Es hat Tote und Verletzte gegeben.
Ja, und währenddessen ist Bundesentwicklungsministerin Alabali Radovan zu Gesprächen über Wiederaufbau und wirtschaftliche Zusammenarbeit in Kiew eingetroffen. Hallo, ich bin Marei Beermann aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag, den 30. Oktober um 16 Uhr. Ja, rund 2 Stunden haben sie zusammengesessen und im Vorfeld war schon klar, beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz beim türkischen Präsidenten Erdogan standen 2 Themen als zentrale Punkte auf dem Programm.
Ja, so ist es. Wir haben es ja in unserer Ausgabe heute früh schon angesprochen. Es ging sowohl um die Situation in Nahost als auch um den Ukraine-Krieg. Und wir haben es eingangs schon gehört, im Hinblick auf die Situation in Gaza bzw. Israel hat Merz der Türkei für ihre Friedensbemühungen ausdrücklich gedankt.
Darüber hinaus hat Merz aber auch einen Wunsch geäußert, was die zukünftige Beteiligung der Türkei betrifft.
Ja, genau. Dabei ging es konkret darum, wie die 2. Phase des Friedensplans gelingen kann. Hören wir noch mal kurz in Merz' Statement rein.
Wir wünschen uns, dass die Türkei weiter auch ihre Möglichkeiten ausschöpft, etwa indem sie die Hamas dazu veranlasst, nun auch in die 2. Phase dieses Abkommens einzutreten. Denn die Lage ist nach wie vor fragil. Die jüngsten Kampfhandlungen zeigen das, sodass wir nach wie vor auch hoffen müssen, dass es hier zu einem dauerhaften Frieden kommt.
Aber Merz hat auch versprochen, dass Deutschland seinen Teil dazu beitragen wird, dass der Frieden in Gaza hält.
Dazu gehört, dass wir erstmals deutsche Offiziere in das zivil-militärische Zentrum im Süden Israels entsandt haben. Diplomatisch stehen wir bereit, uns in einer Kontaktgruppe zu engagieren, denn es bleibt viel zu tun. Die humanitäre Lage in Gaza muss sich schnell verbessern. Vor allem braucht es bald eine starke internationale Sicherheitspräsenz in Gaza und eine Verwaltung ohne die Hamas.
Ja, das klingt nach einem ziemlich harmonischen Treffen erstmal, aber ganz ohne Streit ist das Ganze ja dann doch nicht abgelaufen.
Ja, am Schluss der gemeinsamen Pressekonferenz sind Merz und Erdogan auf offener Bühne über den Gazakrieg aneinander geraten. Während der Kanzler sich klar an die Seite Israels stellte, warf Erdogan dem Land erneut Völkermord vor.
Auch zum Ukraine-Krieg hat Merz, wie erwartet, was gesagt. Dazu später noch mehr. Wir bleiben aber erstmal noch im Nahen Osten.
Ja, dort ist Außenminister Wadefuhl zurzeit auf seiner ersten Reise in der Region unterwegs. Der CDU-Politiker hat dabei heute auch zum ersten Mal Syrien besucht, wo er sich in Damaskus auch mit Übergangspräsident Ashara getroffen hat. Unsere Kollegin Christina Nagel konnte vorab im Flugzeug mit dem Minister sprechen.
Die deutsche Stimme habe in Syrien Gewicht, sagt Johann Wadefuhl, der sich im Flugzeug auf dem Weg in den Nahen Osten Zeit für ein Interview nimmt.
Zum einen, weil wir als eines der wenigen Länder nicht nur die finanziellen Ressourcen haben, sondern auch sehr viel Kenntnis daran haben, instabile Staaten gut zu beraten und dabei zu unterstützen, staatliche Strukturen wiederherzustellen, zu etablieren.
Und dann ist da noch die große syrische Diaspora in Deutschland. Knapp 1 Million Menschen, die vor Krieg und Gewalt unter dem Assad-Regime geflohen sind. Unter ihnen auch Fachkräfte, die beim Wiederaufbau des Landes helfen könnten. Nicht nur sie, auch die zuständigen Minister in der Bundesregierung beobachten sehr genau, was sich im Land tut, wie die politische Führung auf Gewaltausbrüche reagiert, auf die Massaker, die stattgefunden haben, ob und wie die vielen Ethnien und Religionen eingebunden werden in den Aufbau eines neuen Syriens. Denn die Hilfen, die Deutschland leistet, waren von Anfang an klare Bedingungen geknüpft.
Wenn es das Ziel der Übergangsregierung ist, dieses Land zu einen, zusammenzuhalten, den unterschiedlichen religiösen, ethnischen Gruppen einen Platz zu bieten, sie zu beteiligen, keine davon zu unterdrücken, dann wird es eine klare deutsche Unterstützung geben.
Allein im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung rund 220 Millionen Euro für humanitäre Zwecke und Stabilisierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Die Mittel fließen bewusst nicht an staatliche Stellen, sondern gehen an ausgewählte Organisationen und die Vereinten Nationen. Unterstützt werden vor allem Regionen, die von der Terrormiliz IS befreit wurden. Zum Stabilisierungsprogramm gehört auch die Unterstützung bei der Aufarbeitung der Kriegsverbrechen, die Räumung von Minen und Kampfmitteln. Darüber hinaus hat sich Deutschland bei der EU dafür eingesetzt, dass Sanktionen aufgehoben wurden, damit die Wirtschaft wieder in Gang kommen kann. Im Juni wurde ein deutsch-syrischer Wirtschaftsrat gegründet. Erste deutsche Unternehmen würden sich bereits in Syrien engagieren, zum Beispiel bei der zentralen Aufgabe mithelfen, die Stromversorgung wiederherzustellen, sagt Wadefuhl.
Das ist einerseits ein Geschäftsfeld für ein deutsches Unternehmen und andererseits natürlich für das Fortkommen des Landes von entscheidender Bedeutung.
Denn noch immer liegen ganze Stadtviertel in Trümmern, sind weite Teile der Infrastruktur zerstört. 90% der Bevölkerung leben UN-Angaben zufolge weiter unterhalb der Armutsgrenze. Es fehlt an Essen, sauberem Wasser, Medikamenten und Hygieneartikeln. Nicht überall ist es sicher, die Gefahr eines neuen Bürgerkriegs ist noch nicht gebannt. Der Präsident tut aus Sicht deutscher Diplomaten, was er kann, um das Land zusammenzuhalten und wieder aufzubauen. Es sei, sagt der Außenminister, eine immense Herausforderung.
Ich sehe auch keine andere politische Kraft anstelle des Präsidenten al-Sharaa, die jetzt das vollbringen könnte. Deswegen setzen wir auf diese Karte. Aber es ist noch nicht sicher, dass das auch so gelingt.
Dass sich angesichts dieser Lage viele Geflüchtete zum jetzigen Zeitpunkt schwer tun, sich für eine Rückkehr in die Heimat zu entscheiden, kann Außenminister Wadefuhl gut nachvollziehen. Er jedenfalls würde auf keinen Fall jemanden drängen wollen.
Bei seinem Besuch in Damaskus hat Wadefuhl dann auch angekündigt, dass Deutschland Syrien und andere Länder in der Region weiter unterstützen wird.
Genau, Syrien, Jordanien und der Libanon können laut Wadefuhl angesichts der humanitären Krise dort mit zusätzlichen Geldern in Höhe von insgesamt bis zu 52,6 Millionen Euro rechnen.
Dann schauen wir jetzt in die Ukraine. Wir haben es schon erwähnt, Bundeskanzler Merz hat sich bei der Pressekonferenz in Ankara auch zum russischen Angriffskrieg geäußert.
Ja, und dabei hat er nochmal die gemeinsamen Sicherheitsinteressen beider Länder hervorgehoben.
In Ankara weiß man genauso wie in Berlin, Russlands militanter Revisionismus gefährdet die euroatlantische Sicherheit im Ganzen. Deshalb setzen wir die Beschlüsse des NATO-Gipfels in Den Haag entschieden um. Und die Bundesregierung begrüßt in diesem Zusammenhang ausdrücklich, dass die Türkei nach der entsprechenden Genehmigung auf deutscher Seite entschieden hat, 20 Eurofighter zu beschaffen. Unser gemeinsames Verständnis dabei ist, diese Flugzeuge dienen der kollektiven Sicherheit der Allianz. Sie erhöhen Schutz und Sicherheit aller NATO-Alliierten.
Merz kümmert sich also um die Sicherheit. Seine Ministerinnen sind bzw. waren auch in Sachen Ukraine unterwegs. Nach Bundeswirtschaftsministerin Reiche letzte Woche ist auch Bundesentwicklungsministerin Alabali Radovan heute in Kiew eingetroffen. Das ist ihr erster Besuch in ihrem jetzigen Amt in der Ukraine. Was hat sie sich vorgenommen?
Sie will sich für engere Kooperationen deutscher Unternehmen mit der Ukraine einsetzen. Sie hält eine starke Wirtschaft in dem Land für eine Voraussetzung für einen Wiederaufbau und glaubt, dass das auch der deutschen Wirtschaft Chancen bietet. Florian Kellermann in Kiew mit den Einzelheiten dazu.
Rehm Alabali Radovan sagte, es sei ihr bei ihrer ersten Reise in die Ukraine wichtig, das Signal zu senden, dass Deutschland an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer stehe. Deutschland sei ein starker Unterstützer der Ukraine beim Wiederaufbau. Sie werde dazu und zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit Gespräche führen. Alabali Radovan wird den ukrainischen Entwicklungsminister Oleksiy Kuleba treffen und zusammen mit ihm auch deutsche Unternehmen, die in der Ukraine tätig sind, besuchen.
Wir werden heute einmal ein Gelände besuchen, in denen Roboter für Bergungsarbeiten hergestellt werden und wo die Roboter sozusagen üben können. Dort ist ein deutsches Unternehmen vor Ort, Alpha Robotics. Und mit diesem Vorhaben, mit dieser deutschen Unterstützung durch das BMZ und einem deutschen Unternehmen Alpha Robotics unterstützen wir hier wirklich beim Überleben mit diesen Bergungsmaschinen, mit diesen Bergungsrobotern. Und das zeigt, dass Wiederaufbau, Unterstützung auch in diesem Kriegszustand und wirtschaftliche Zusammenarbeit auch zusammengeht.
Eine funktionierende Wirtschaft sei für die Menschen in der Ukraine wichtig, damit sie trotz Krieg ihren Alltag bewältigen könnten, so die Ministerin. Sie werde bei ihrem Besuch auch auf Reformen in der Ukraine zu sprechen kommen, die wichtig seien für die Sicherheit ausländischer Investoren, sagte Alabali Radovan. Seit der russischen Invasion im Februar 2022 habe das Bundesentwicklungsministerium die Ukraine mit 2 Milliarden Euro unterstützt. Um weitere Unterstützung werde es heute auch gehen.
Als Ministerin Alabali Radovan heute Morgen in Kiew angekommen ist, gab es ja erstmal Luftalarm. Was hast du da für Informationen?
Ja, also Russland hat mehrere Regionen in der Ukraine in den Morgenstunden massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Das schreibt Präsident Selenskyj bei X. Er spricht von mehr als 650 Drohnen sowie mindestens 50 Raketen, die das russische Militär eingesetzt hat. Viele der Angriffe konnten wohl abgewehrt werden, aber eben nicht alle. In der Stadt Saporischschja sind Selenskys Angaben zufolge 2 Menschen durch die Angriffe ums Leben gekommen. Außerdem hat es viele Verletzte gegeben, darunter auch Kinder. Durch die Angriffe sollen auch Wohnhäuser beschädigt und ein Studentenwohnheim zerstört worden sein.
Russland soll ja bei diesen Angriffen jetzt vor allem den Energiesektor ins Visier genommen haben, ne?
Ja, laut dem ukrainischen Energieversorger DTEK sind landesweit mehrere Wärmekraftwerke zum Teil schwer beschädigt worden. Das ist bereits der 3. massive Angriff auf die Wärmekraftwerke des Unternehmens im Oktober. Der Energieversorger Ukrenergo hat heute Morgen mitgeteilt, dass der Strom infolge der russischen Angriffe zeitweise abgeschaltet werden muss, um das Stromnetz zu stabilisieren.
Gibt es zu den Angriffen schon eine Stellungnahme der Russen eigentlich?
Ja, dem russischen Verteidigungsministerium zufolge hat es sich bei den jüngsten Angriffen um Vergeltungsschläge nach ukrainischen Drohnenattacken gehandelt. Ziele seien neben den Anlagen der Energieinfrastruktur auch Rüstungsunternehmen sowie Militärflugplätze in der Ukraine gewesen.
Wir hatten es heute früh im Podcast schon kurz angesprochen. Jetzt ist in München das Urteil in einem Prozess um Spionage für Russland gefallen.
Ja, das ist schon fast Stoff für einen Agenten-Thriller. Das Oberlandesgericht München hat 3 Männer wegen Spionagetätigkeit im Auftrag Russlands verurteilt. Sie hatten unter anderem militärische Einrichtungen in Deutschland ausgespäht. Der mutmaßliche Kopf des Trios bekam auch wegen der Planung von Sabotageakten sowie seiner Zeit als Paramilitär in der Ostukraine eine Haftstrafe von 6 Jahren. Seine beiden Bekannten erhielten Strafen von 1/2 sowie 1 Jahr auf Bewährung. Die 3 sollen unter anderem Sabotage gegen Bahnstrecken und militärische Infrastruktur in Deutschland geplant haben.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Marei Beermann aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Restdonnerstag.